Ich möchte heute mit einer Frage anfangen, und zwar mit der Frage: Was ist der glücklichste Moment deines Lebens? Vielleicht mal im Kopf so von da, wo man sich erinnert, so bis heute, morgen vielleicht hin. Was ist so das, was dir direkt in Gedanken kommt? Der glücklichste Moment deines Lebens. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht die Woche. Und vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen für euch festgemacht, was das ist. Ich erzähle euch mal, was das bei mir war, als ich nachgedacht habe. Und zwar war das, es sind so Platz 1 und 2, die sehr stark umeinander ringen. Und mal ist das eine, mal das andere. Aber auf jeden Fall der Moment, als bei unserer Hochzeit Anni reingekommen ist. Wir haben das nämlich so ganz klassisch tatsächlich gemacht. Ich wusste nicht, wie das Kleid aussieht und alles, was so dazugehört. Das heißt, ich stehe dann vorne in der Kirche und irgendwann geht die Musik los und Anni kommt mit dem Kleid dann rein. Die größte Berührung, die ich bisher mit diesem Kleid vorher hatte, war, dass, wer sowas mal mitgemacht hat, weiß, das ist ja so ein ewiger Prozess von nochmal was abändern, nochmal was umnehmen und nochmal irgendwie dann doch 3 Perlen mehr ran oder so. Und die größte Beziehung, die ich bisher zu diesem Kleid hatte, war, dass ich 6 Stunden auf dem Parkplatz im Auto saß, während Anni in dem Laden war und dieses Kleid hat umnähen lassen. Das war so meine größte Berührung mit diesem Kleid bisher. Aber es war ein wunderbarer, wunderschöner Moment, als sie dann tatsächlich mit diesem Kleid kam. Der zweite Moment, der ganz, ganz stark mit dran ist, das ist die Geburt von unseren Kindern. Ihr merkt, das sind so große Momente, die vielleicht erst einfallen. Ja? Die Geburt von unseren Kindern, als man die dann das erste Mal auf dem Arm hat und mit denen so ein bisschen da die Gänge im Krankenhaus ab und auf und ablaufen kann. Und da sind ganz viele Details, wie die Decke war, wie die geguckt haben, wenn die zum ersten Mal nach dem Finger gegriffen haben. Und ich erinnere mich an viele Details tatsächlich, aber ich erinnere mich an eins nicht. Wisst ihr an was? An die ganzen Türen, durch die wir an den Tagen durchgegangen sind. Ich habe keine großartige Ahnung mehr, wie jetzt genau die Kirchentür aussah. Also sie ist groß, ne? Es war halt eine Kirchentür, also große Tür, Flügeltür. Anni ist rein, wir sind am Ende zusammen wieder rausgegangen. Krankenhaus, viele Türen, eine beim Reinkommen, dann im Zimmer, wo wir waren, dann wenn ich auf dem Gang gelaufen bin. Aber ich könnte dir nicht die Türen beschreiben, durch die ich an diesen Tagen durchgegangen bin. Und heute, du ahnst es, da geht es um Türen. Heute geht es um Türen, denn wir sind ja mittendrin in dieser kleinen Serie, wo Jesus immer so Sätze sagt, die anfangen mit Ich bin und dann kommt ein Gegenstand oder sowas in der Art oder auf jeden Fall irgendwas, was die Leute kennen und dann erklärt Jesus etwas dazu, dann erzählt er was dazu. Und er hat auch mal gesagt, ich bin die Tür. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Um genau zu sein, hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist sozusagen der ganze Satz, den er gesagt hat. Und heute wollen wir mal rausfinden, was das bedeutet. Wir haben ja letzte Woche, erinnerst du dich, wenn du da warst oder wenn du es online gesehen hast, haben wir über das Licht der Welt gesprochen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis. Und direkt danach, da hat er das sozusagen nochmal unter Beweis gestellt und einen blinden Menschen geheilt. Und nicht nur körperlich, dass er sehen konnte, sondern tatsächlich ist bei ihm dann auch der Glaube entstanden. Ja, also dieses Sehen auf verschiedenen Ebenen, darum ging es ja auch ganz stark. Und was kam im Anschluss? Streit mit den Pharisäern. Wie das oft ist, wenn Jesus etwas über sich sagt, dann gibt es immer Leute, die direkt sagen, ja, aber so geht das ja nicht. So, und heute geht es weiter. Heute spricht Jesus wieder in einem Bild und sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Und ihr habt es in der Lesung vorhin gehört, erstmal verstehen die Leute gar nicht genau, was er meint. Die kommen gar nicht so richtig hinterher. Keiner versteht ihn so richtig, wenn er sagt, ich bin die Tür. Ja, er spricht in diesem Bild und die Leute verstehen es nicht. Die wundern sich, heißt es im Bibeltext. Also versucht das nochmal. Er erklärt das erstmal, okay. Er hätte ja auch sagen können, ja, mit den Schafen, das seid ihr. Die Räuber, das sind die Bösen. Der Hirte, das bin ich, so und so und so. Aber er möchte gern bei diesem Bild bleiben, weil er weiß, welche Kraft da drin ist. Und sagt dann, quasi mit einem neuen Blickwinkel, wahrlich, wahrlich, und das können wir uns merken, immer wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann kommt was ziemlich Gutes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Der eine oder andere von euch ist jetzt vielleicht genauso schlau wie die damals, die gesagt haben, ich verstehe nicht, was du meinst, Jesus. Und wenn deine Antwort jetzt ist, dass du einfach nur noch mal sagst, dass du die Tür zu den Schafen bist, dann hilft mir das auch nur ein Stück weit beim Verständnis. Und jetzt könnte man natürlich, also ich, könnte jetzt natürlich mich direkt auf diese Schafe, auf dieses Bild der Schafe stürzen. Ich könnte euch jetzt erklären, wie das damals war, wenn man ein Hirte war vor 2000 Jahren in Israel, was das bedeutet. Ich könnte euch Bilder zeigen, wie die Landschaft aussah, auf welchen Bergen man so rumgelaufen ist und was das kulturell damals bedeutet hat, wenn man ein Schäfer war zur damaligen Zeit, wie das so war, der Alltag. Aber eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig, was ihr über Schafzucht wisst. Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir nicht so wichtig, wie dass ihr was über Jesus wisst. Von daher überspringen wir den Teil mit den Schafen und kommen direkt zu dem Punkt, den Jesus eigentlich machen will. Denn ihm ist eigentlich auch egal, ob die Leute was über Schafe wissen am Ende des Tages oder nicht. Denn auch Jesus ist es damals schon genauso wichtig wie uns heute, dass die Menschen, die ihm zuhören, etwas über ihn erfahren. Und darum geht es ja die ganze Zeit bei diesen Sätzen, die er sagt. Wenn er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, dann geht es ihm gar nicht so sehr um Türen, sondern es geht ihm darum, was die Leute darüber, über dieses Bild von ihm lernen können. Und da wollen wir uns heute einfach auf drei Verse konzentrieren aus diesem Stück, was wir vorhin gehört haben. Vers 8, 9 und 10, denn da geht es um einen ganz starken Kontrast. Und wenn wir den Kontrast verstanden haben, dann verstehen wir, was das mit dieser Tür auf sich hat. Also fangen wir da einfach mal an. In Vers 8, da sagt Jesus nämlich, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe, die haben nicht auf sie gehört. Er sagte, alle, die vor mir gekommen sind, das sind Diebe und Räuber, aber die Schafe, die haben nicht auf sie gehört. Das heißt, Jesus gibt eine Einschätzung über die ab, die vor ihm da waren. Diebe und Räuber. Selbst wenn man nicht so viel über die Kultur damals weiß, man weiß, okay, das ist nicht gut. Ja? Diebe und Räuber war auch damals schon nicht gut. Frage ist, wer ist damit gemeint? Und da können verschiedene Dinge sein. Ja, Jesus, vielleicht überrascht das den einen oder anderen mehr oder weniger. Jesus war nicht der allererste, der damals gesagt hat, ich bin der Messias oder der so aufgetreten ist. Sondern es gab immer wieder, weil das Volk ja auf den Retter, auf den Messias gewartet hat, gab es auch immer mal wieder Leute, die gesagt haben, hey, ich bin's. Ich bin der, auf den du deine ganze Hoffnung gesetzt hast. Und dann kam, unterstütz mich doch mal mit dem, was du hast, oder ich möchte gerne mal bei dir Mittag essen, oder es kam auf jeden Fall immer irgendwas. Vielleicht sind die gemeint. In dem ganzen Kontext rundherum und die Menschen, die da gerade bei Jesus stehen und dazuhören, da sind auch die Pharisäer dabei, da sind auch die bei, die zur damaligen Zeit so das religiöse Sagen hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die da mit drin gemeint sind. Bei diesen Dieben und Räubern. Ich glaube tatsächlich, Jesus meint hier alle Arten von Menschen vor ihm, die in irgendeiner Form religiösen Anspruch auf Autorität erhoben haben. Alle Menschen, die in irgendeiner Form den Anspruch erhoben haben, ich zeig dir, wie du zu leben hast, weil das sind die Regeln dafür. Das können die Schriftgelehrte manchmal gewesen sein, das können Pharisäer gewesen sein, das können einzelne Leute gewesen sein, die gesagt haben, ich bin der Messias, hör mir zu, was ich dir zu sagen habe. Menschen, die ihre Autorität auf Kosten anderer ausgespielt haben. Und jetzt kommt Jesus und macht da so einen Kontrast. Warum? Weil mit ihm was anderes, was Neues anfängt. Weil das jetzt, was kommt, im Kontrast zu dem steht, was vorher da war. Und er sagt, naja, alle, die vor mir gekommen sind, das sind Diebe und Räuber. Alle, die vor mir da waren und nicht auf mich hingewiesen haben, die waren nicht echt. Er schiebt ja nicht die ganze Geschichte von vorher zur Seite. Ja? Es gibt ja ganz viele Stellen, wo Jesus zum Beispiel was aus dem Alten Testament zitiert und sagt, ja, und damit war ich gemeint. Damit ist das gemeint, was ihr gerade seht. Ja, Prophet Jesaja hat geschrieben und jetzt passiert es. Er wischt ja nicht alles weg. Aber er sagt, naja, aber das, was, wo Leute ihre Autorität benutzt haben, um euch was aufzuzwängen, was aber nicht auf mich hingewiesen hat, was das Gegenteil von dem ist, was ich euch gerade zeige, das sind Diebe und Räuber. Das sind Diebe und Räuber. Jetzt ist interessant, was er in der zweiten Hälfte dann sagt. Er sagt dann nämlich in Vers 9, ich bin die Tür. Da haben wir es wieder, ja? Auf der einen Seite Diebe und Räuber und dann sagt er, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er gerettet und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Da haben wir diesen Kontrast. Er spricht jetzt über sich selbst. Er hat vorher über die anderen gesprochen, über die Diebe und Räuber, die vorher da waren und spricht jetzt über sich selbst. Er zeigt den Gegensatz zwischen dem, was vorher da war und was jetzt anfängt, wenn er da ist. Er malt denen das vor Augen, den Leuten. Er zeigt den Gegensatz. Die vorher kamen, das waren Diebe und Räuber, denen seid ihr zum Glück nicht gefolgt. Jesus sagt, und ich bin anders. Ich bin anders und ich habe was anderes für euch. Er sagt, ich bin eine Tür, ich bin wie eine Tür. Wenn man durch mich hindurchgeht, dann ist da Segen, dann ist da Rettung. Die Idee dahinter ist, ja, wenn er sagt, man kann durch diese Tür hindurchgehen und da ist Rettung, da kann man ein- und ausgehen und Weide finden. Weide finden ist ja was Gutes. Dann ist die Idee dahinter, dass für dich gesorgt ist, wenn du durch diese Tür gehst. Und das tut Jesus im Gegensatz zu den Dieben und Räubern. Das können wir uns, glaube ich, vorstellen. Diebe und Räuber haben auf ersten Punkt ihrer Prioritätenliste nicht, ich sorge mich um den anderen. Sondern Diebe und Räuber, die wollen was haben und dann sind die wieder weg. So funktioniert das mit Dieben und Räubern. Das ist der erste Teil dieses Kontrastes. Jesus sagt, da sind die einen, die wollen rauben, wegnehmen und stehlen. Und auf der anderen Seite, da bin ich. Und bei mir, da ist Rettung, da ist ein guter Weideplatz. In Vers 10, da sehen wir noch einen zweiten Teil von diesem Kontrast. Ihr merkt, das baut sich so richtig auf, dieses Bild. In Vers 10, da ist der zweite Teil dazu. Und gleiche Methode, er sagt was über die einen, dann sagt er was über sich selbst. Und das ist im Endeffekt der gleiche Kontrast, aber mit mehr Einzelheiten. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Wenn das mal eine Aufzählung ist, ja, also es wird deutlich, da sollte man sich von fernhalten, wenn jemand kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, zum Kaputtmachen, zum Vernichten. Und dann sagt Jesus über sich selbst, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Seht ihr das wieder, der gleiche Kontrast drin, mit ein bisschen anderen Worten, aber im Endeffekt der gleiche Kontrast. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu töten und zu zerstören, Jesus kommt, um Leben in Fülle zu geben. Wieder Gegensätzlichkeiten. Also das ist der Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen, wenn Jesus darüber spricht, dass er die Tür ist. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das? Weil es bedeutet ja offensichtlich, so viel wissen wir schon, mehr als dass Jesus aus Holz ist und Scharniere hat. Das will er uns offensichtlich nicht sagen, sondern er will uns was anderes sagen. Hier und jetzt, heute. Mit diesem Bild von der Tür, da sagt Jesus uns ganz simpel, sagt er uns, dass er besser ist als alles und jeder andere. Jesus sagt uns, dass er besser ist. Er weist auf die anderen, die vor ihm kamen und dann auf sich selbst und behauptet dann, und ich bin besser als das, was vorher da war. Und das macht er auch wieder auf zwei Arten deutlich. Das erste ist, Jesus ist besser, weil alle anderen dich über kurz oder lang im Stich lassen werden. Und der Satz so klingt hart. Und deshalb sage ich dann zwei Sätze mehr zu. Nicht, um ihn weicher zu machen, sondern um zu erklären, warum es so ist. Ihr erinnert euch, die Diebe und Räuber, die waren vorher da. Die waren vorher da, weisen aber nicht auf Jesus hin. Und dann sollten wir uns, glaube ich, auch fragen, was ist denn aber mit allen anderen? Jesus spricht ja über die von davor. Nun sind ja wieder mal 2000 Jahre vergangen seitdem, seit er das mit der Tür gesagt hat. Was ist denn mit denen, die in den 2000 Jahren danach gekommen sind? Die irgendwie geistliche Autorität beanspruchen, aber nicht auf Jesus verweisen. Ja, also ich meine jetzt nicht verschiedene Denominationen oder Freikirche, Landeskirche oder sowas, sondern ich meine wirklich so weiter ab. Ja, was ist mit New Age-Bewegung, mit Wohlstandsevangelium, mit etwas, was dir was verspricht, wovon Gott niemals gesprochen hat? Auch da sagt Jesus, und ich bin besser als das. Nicht nur, ich bin nicht nur besser, ich bin eigentlich eine ganz andere Kategorie als das. Ich bin echt. Weil die Konkurrenz dich über kurz oder lang im Stich lassen wird. Ich möchte das an einem Bild deutlich machen. Ja? Denn dieser Gegensatz, den Jesus macht, der gilt nicht nur für irgendwie religiöse Themen am Ende des Tages, sondern der gilt für alles, in was ich meine Hoffnung setzen kann. Und ich kann meine Hoffnung ja in vieles setzen. Und das kennt ihr. Man setzt seine Hoffnung manchmal in die schrägsten Dinge. Das gilt dann für alles, was irgendwie mich beeinflussen kann auf meinem Weg. Was Probleme theoretisch lösen kann. Und das finden wir gerade heutzutage überall um uns herum. Und dieser Gegensatz, den Jesus macht, der spricht deshalb auch heute in alle möglichen Bereiche rein, die uns so eine Hoffnung versprechen, sie aber am Ende des Tages gar nicht halten können. Das Einfachste vielleicht für unsere westliche Welt, man könnte über Konsum sprechen, man könnte darüber sprechen, wie oft denke ich eigentlich, dass mir nur diese eine Sache fehlt. Mir fehlt nur jeder Pullover, jene Jacke, jene neue Hose, damit man mich endlich mal für den Mann ernst nimmt, der ich eigentlich bin. Damit die Leute mich ansehen und denken, oh, wer so ordentlich und gut und wer so gekleidet ist, der kann bestimmt auch was. Der steht dann nicht nur in seinem schlabbrigen Hemd. Oder ich denke, naja, wenn ich erstmal nur bei der Technik das und das alles aufgerüstet habe, dann läuft meine Arbeit quasi wie von alleine. Oder wenn ich das neue Auto habe, dann sehen die Leute endlich, dass ich es zu was gebracht habe. Dann guckt der Nachbar nicht mehr so komisch rüber, wenn ich losfahre morgens. Es gibt ganz viele Dinge, in die wir Hoffnung setzen, weil wir denken, das löst Probleme in unserem Leben. Wenn ich erstmal befördert bin, dann ist mein Leben endlich so, wie es sein sollte. Wenn ich die Gehaltserhöhung habe, dann können wir endlich das und das machen und dann ist schon die Hälfte unserer Probleme gelöst. Wenn meine Kinder erst alt genug sind, dass sie hören, da ist so dieses subtile Versprechen drin, wenn das und das erreicht ist, dann wirst du wieder glücklich. Wenn das und das erreicht ist, dann sieht es in deinem Leben schon besser aus. Wenn du das und das hast, dann ist dieses Loch ein Stück weit geschlossen. Und ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, dass das nichts mit unserer Seele zu tun hätte. Weil das hat mit unserer Seele zu tun. Weil wir versuchen, etwas zu füllen, was ein seelisches Thema ist. Es ist ein Fehler zu glauben, dass diese ganzen Dinge nicht irgendeine Art von spirituellen Einfluss auf unser Leben hätten. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass man nicht aufpasst und ich falle mit jedem Klick auf Amazon, falle ich auf irgendein Versprechen rein, was da niemals eine Antwort finden wird. Denn das sind leere Versprechen, die verkaufen mir ein Bild von einem Leben. Aber die haben nicht das wirkliche, echte Leben selbst, das gute Leben, das erfüllte Leben, das, wie Jesus sagt, das Leben im Überfluss. Aber so ein Leben suchen wir eigentlich. Das ist das, was wir eigentlich suchen, was wir dann mit anderen Dingen versuchen zu füllen. Und ich glaube, öfter, als uns das manchmal bewusst ist, passiert das. Tun wir das, weil das manchmal leichter ist, weil das schneller geht, weil das nur ein Klick ist. Und weil das für einen kurzen Moment ein Glücksgefühl auslöst, was dann auf die lange Sicht aber nicht hält, weil es dann ja schon das Nächste gibt, was neuer ist, was besser ist. Was doch noch ein Tick, was dann ja vielleicht wirklich, wenn ich das dann jetzt hätte, dann würde das ja wirklich, glaube ich, endlich dazu kommen, dass ich ankomme. Dass endlich meine Probleme, und so entsteht ein Kreislauf. Wir können das mit Dingen machen, wir können das mit Status machen, wir können das mit Menschen machen. Ja? Ich will dir nicht den Tag verderben, ja? Aber wir können das tatsächlich auch mit Menschen machen. Man kann Menschen in Beziehungen an so eine Stelle setzen, so viel an diese Menschen ranhängen. Ja? Dieser eine Mensch, der muss mich jetzt glücklich machen. Ja? Erinnern wir uns zurück. Ja, mein Anni kommt in die Kirche rein und wie wäre der Start unserer Ehe gewesen oder die letzten Jahre? Hätte ich in dem Moment gesagt, ach, alle meine Probleme sind gelöst, denn da kommt der Mensch, der mich für immer glücklich machen wird. Da kommt der Mensch, der alle meine Probleme löst. Und da kommt der Mensch, endlich bin ich nicht mehr halb, endlich meine zweite, meine bessere, endlich sind wir ganz. Ab jetzt ist es alles ideal. Das hält vielleicht die Flitterwochen. Und bei dem ersten Problem bin ich nicht nur enttäuscht, dass wir vielleicht Streit haben oder uns uneinig sind, sondern mein Weltbild bricht ein Stück zusammen, weil das war doch der Mensch, der mich glücklich machen soll. Warum ist das jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden lang so? Bevor ihr euch Sorgen macht, das läuft gut bei uns. Aber ich will damit sagen, wir können auch an Menschen so eine Erwartung stellen, die sie im Leben nicht erfüllen können. Wie denn auch? Weil wir denen etwas zuschreiben, etwas, ein Loch in uns zu füllen, was kein Gegenstand und kein Mensch füllen kann. Ja, also gute Dinge, tolle Menschen, egal wie viel du davon um dich hast, egal wie viel du anhäufst, die können das Verlangen in unserer Seele nicht schlussendlich stillen. Die können das Verlangen in unserer Seele nicht wirklich und endgültig stillen. Und wenn man nur danach sucht, nur nach diesen Menschen, nach diesen Gegenständen, nach Status, dann wird uns das am Ende Dinge stehlen, dann wird uns das am Ende töten, dann wird uns das am Ende zerstören. So wie die Diebe und Räuber, von denen Jesus spricht. Denn dann wollen wir immer mehr und mehr haben. Und dann wird uns aber eigentlich in Wirklichkeit dadurch viel, viel mehr genommen, als wir eigentlich bekommen. Denn gute Dinge, egal wie viele, die werden am Ende nie zu dem allerbesten Ding, das es gibt. Egal wie viele gute Dinge ich sammle. Und jetzt kommen wir wieder zu Jesus. Denn Jesus ist der, der sagt, ich bin besser als all das. Ich bin besser als all das und ich gebe Leben in Fülle. Und das ist eine Realität, die alles andere überstrahlt, dieses Leben in Fülle. Und das sagt er im Endeffekt auch in beiden Versen, die wir gehört haben. In Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Der wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist auch so ein Bild von Fülle, von Ganzheit, von Dasein, von Ankommen. Und in Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Gerettet werden, ein- und ausgehen, Weide finden. Direkt aus dem Mund von Jesus kommt das hier. Er ist gekommen, um das zu geben. Und was ist das? Was ist das jetzt? Was ist dieses Leben in Fülle, von dem er spricht? Frage ich dich mal wieder, was dir jetzt gerade da so in den Sinn kommt, wenn du das hörst. Ja? Wenn du hörst, Leben in Fülle. Was könnte das sein? Der ein oder andere von euch sitzt jetzt vielleicht in Gedanken im Sonnenschein, auf einem Boot, mit einem Cocktail in der Hand. Das Leben ist gut. Jemand anderes läuft vielleicht händchenhaltend mit jemandem so einen Herbsttag entlang und das Leben ist gut. Manche haben endlich bei der Arbeit den Respekt, den sie brauchen und das Leben ist gut. Einige sind bei bester Gesundheit, trinken mit 90 Jahren noch ihre Proteinshakes und laufen einen Halbmarathon und das Leben ist gut. Und selbst wenn wir das alles haben könnten, was ja per se nicht schlechte Dinge sind, ja? Wenn man jemandem ein Boot schenken möchte, nur zu. Auch das sind schöne Dinge. Aber sie kommen nicht an das ran, was Jesus meint, wenn er hier von Leben in Fülle spricht. Es ist immer noch eine Distanz dazwischen. Also was ist es? Das Leben in Fülle, das Jesus dir schenken möchte, das besteht darin, dass Gott dich liebt und niemals damit aufhört. Das ist Leben in Fülle, dass Gott dich liebt und niemals damit aufhört. Dass er dir Schuld und Sünden vergibt. Dass alles, was dich früher von Gott getrennt hat, jetzt nicht mehr da ist. Weil Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist, gibt es nichts mehr, was dazwischen euch stehen könnte. Was ist das für ein Gedanke? Das Leben in Fülle entsteht aus dem Tod von einem, der dadurch den Tod besiegt und wieder aufersteht. Und das ist Gnade. Das ist unendliche, riesengroße Gnade. Und Gott wird dadurch nicht müde, dich zu lieben. Wird es nicht bereuen, dass er diese Tür dahingestellt hat, durch die du durchgehen kannst. Und du wirst dich nicht in der Situation befinden, in der er nicht schon da war. Es gibt keine Situation, kein Leid, kein Schmerz, nicht irgendwas, wo er nicht schon war, wo er nicht schon bei dir ist in dieser Zeit. Das heißt, das Leben in Fülle, das muss nicht der Tag mit Sonnenschein sein. Das Leben mit Fülle, das kann auch ein schlimmer Tag sein mit dem Wissen, dass Gott da ist. Das Leben in Fülle kann auch ein Tag sein, den man sich so nicht wünscht, aber in diesem Moment merkt, er ist da und er liebt mich und er lässt mich nicht los. Weil du sein Kind bist, weil er dich beim Namen kennt, weil er dich ruft, weil du dadurch so lebendig bist in all dem, was wir Alltag nennen, in all dem, wo manchmal der Überblick fehlt. Und dann kannst du bei ihm all das finden, was du wirklich wolltest, was die wirkliche Sehnsucht in dir ist. Und mit einem Mal wird man dann zum reichsten, zum, für uns Deutsche wichtiges Wort, zum abgesichertsten Menschen, den man sich vorstellen kann. Weil du das Größte haben kannst, was es überhaupt gibt, den Schöpfer des Universums, der, der die Welt geschaffen hat und hält. Und der liebt dich. Und hört damit auch nicht auf. Das ist Leben in Fülle. Und Jesus sagt, dass er gekommen ist, um dir das zu geben. Dass er die Tür zu diesem Leben ist. Ich habe am Anfang gefragt, was der glücklichste Moment deines Lebens war. Denk nochmal zurück an deine Hochzeit, an einen besonderen Urlaub, an die Geburt, was auch immer. Denk daran zurück. Die Chancen stehen gut, dass du dich auch nicht an die Türen erinnerst, die auf diesem Weg irgendwie mit dabei waren. Außer du bist Tischlermeister irgendwie und dein Gesellenstück war eine Tür. Das habe ich nicht eingeplant. Aber ansonsten erinnerst du dich wahrscheinlich nicht an die Türen, die auf dem Weg lagen, bis zu diesem besonderen, bis zu diesem glücklichen Moment. Kommen dir unbedeutend, sind ja auch einfach nur Türen. Sind ja nur Türen, darum geht es ja nicht. Sind ja nur Türen. Und jetzt stell dir vor, für einen Moment, dass da nicht eine Tür war, durch die du durchgegangen bist, sondern dass links und rechts noch jeweils 50 Türen standen. Knappe 100 Türen stehen da. Und du guckst sie dir an und du bist durch die richtige damals gegangen. Du bist durch die Tür gegangen, die zu diesem Moment geführt hat, an den du gedacht hast. Und nicht durch eine von den ganzen anderen, sondern du bist durch die richtige Tür gegangen. An die Tür erinnerst du dich dann, wenn die Situation so gewesen wäre. Dann ist es nicht mehr nur eine Tür, dann war es nämlich die richtige Tür. Und nicht eine von den 100 falschen. Dann war es eine richtige Tür. Und siehst du, das ist das Bild, das Jesus uns gibt. Er redet nicht davon, dass irgendwo irgendwie eine Tür steht. Sondern Jesus möchte, dass du weißt, dass er diese eine Tür ist, die wichtige Tür, die richtige Tür. Es geht nämlich darum, dass da draußen hunderte von Türen stehen, durch die man alle durchgehen kann. Aber er sagt, hinter meiner Tür, hinter mir, da wartet was anderes. Ich bin diese Tür, die zum echten, zum erfüllten, zum wirklichen Leben führt. Vergiss die anderen Türen, sagt er. Nimm die Tür. Nimm die Tür und geh hindurch. Und darum geht es bei diesem ganzen Kontrast, den er aufmacht, wenn er von den Dieben und Räubern erzählt, die etwas zerstören und rauben und töten wollen. Und sagt, aber bei mir ist es anders. Ich bin eine Tür, durch die du hindurchgehst und Segen erfährst. Leben in Fülle. Das wartet bei mir. Deshalb sagt Jesus zu dir, komm zu mir. Komm zu mir, ich bin die Tür, die zum Leben führt, zu Leben in Fülle. Und wenn Jonathan sich jetzt gleich bereit macht, dann beten wir jetzt gemeinsam, dass wir in unserem Leben, auf unserem Weg, diese Tür immer wieder sehen, immer wieder erkennen, immer wieder merken, dass er uns dahin leitet. Also lasst uns beten gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du solche starken Bilder, solche starken Worte benutzt, um zu uns zu sprechen. Ich danke dir, dass du uns heute gezeigt hast, dass du die Tür bist, auf die es ankommt. dass du der Weg bist, den wir gehen, dass auf der anderen Seite dieser Tür etwas auf uns wartet, was wir so sehr suchen, wo wir so viel Hoffnung reinsetzen. Und dass bei dir genau das wartet, der Ort, an dem unsere Sehnsucht gestillt wird. Ich bitte dich, dass du uns in den Tagen, die vor uns liegen, in den Wochen, in diesen ganzen Momenten, wenn sie laut sind und auch besonders, wenn sie leise sind, wenn wir uns über das Leben Gedanken machen, dass du da bei uns bist, dass du uns immer wieder rufst und sagst, komm du zu mir. Ich warte auf dich mit offenen Armen. Ich habe Leben in Fülle für dich. Ich habe Liebe für dich. Ich nehme dich an. Komm zu mir. Und da bitte ich dich, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst, dass du unsere Herzen erfüllst, dass wir das erleben und dass wir das mit Menschen teilen, dass es hinausstrahlt in unsere Stadt, dass es einen Ort gibt, an dem unser Suchen zu empfinden wird, dass es einen Ort gibt, an dem wir auf dich treffen. Segne du uns dafür und stärke uns. Amen.